Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Financing Fridays. Mein Name ist Bastian Frien und heute geht es in unserem hoffentlich sehr kurzweiligen Format drei Thesen, zwei Meinungen, Kreditmarkt 2022. Die drei Thesen, die kommen von mir, die zwei Meinungen kommen von meinen beiden Gesprächspartnern. Gleich vorweggeschickt, die Thesen haben keinen Anspruch auf Wahrheit. Wir haben ausschließlich einen Anspruch auf Widerspruch, den Sie hoffentlich erzeugen. Mein Plan für heute lautet, These vorlesen, entspannt zurücklehnen und dann zur nächsten These überleiten. Und mal schauen, ob das so auch funktioniert. Brauchen sollten meine beiden eigentlich nicht. Sie stehen beide für Erfahrung und für Expertise. Und ich stelle sie Ihnen sehr gern beide einmal kurz vor. Lassen Sie mich mit meinem heutigen Co-Gastgeber beginnen. Hauke Burkhardt ist verantwortlich für das komplette globale Kreditgeschäft der Deutschen Bank. Er hat aber auch Erfahrung als Firmenkundenbetreuer, als Rohstoffexperte und Trade Finance Banker, also über ein ziemlich breites Spektrum. Und Haukes Counterpart heute ist Marcel Hertha, bestens bekannt als Chef der gleichnamigen Finanzierungsberatung. Aber Marcel hat auch eine Bankenvergangenheit in den Grünen. Dort war er auch Firmenkundenbetreuer, danach im Leverage Finance Geschäft tätig. Hat sich aber auch viel mit Non-Investment Grade darüber hinaus beschäftigt. Ja, heute haben beide einen sehr unterschiedlichen Blick auf denselben Markt. Das wollen wir uns zunutze machen. Und wir starten mal mit einer These, die nicht allein auf das Jahr 2022 passt, die aber, glaube ich, mit dem Vordringen der Finanzierungsberater immer aktueller wird. Die These lautet ganz simpel, die Banken müssten die wahren Finanzierungsberater ihrer Kunden sein. Hauke, ich glaube, das ist ein perfekter Aufschlag für dich und eine Gelegenheit für einen schönen Return von Marcel. Und dann ja, wollen wir mal gucken, wer den Ball wechselt.
Perfekt. Ja, vielen Dank. Fange ich gerne an. Erstmal herzlich willkommen. Freut mich sehr, hier zu sein. Und Marcel, freut mich sehr, dass wir uns zu drei Thesen austauschen können. Ja, also zu der These. Ich mache es mir einfach. Das geht ganz schnell. Richtig, klar, ist ja auch so.
Und okay, reicht mir auch mal einfach. Was macht einen guten Finanzierungsberater aus, Hauke?
Da komme ich gleich dazu. Ich würde mich mal auf die Stärken vielleicht erstmal der Finanzierungsberater auf einer Bankseite bestätigen und dann, ich will dir ja nicht die ganze Arbeit wegnehmen. Ich glaube, dann wirst du sicherlich mal reinchippen, was es denn aus deiner Sicht des unabhängigen Finanzierungsberaters ausmacht. Und dann, glaube ich, schauen wir mal, wie wir da entsprechend, wo wir übereinander liegen. Wenn ich mir das aus einer Bankperspektive anschaue, wieso sage ich, Die Banken sind auch der Finanzierungsberater und ehrlich gesagt, die Zahlen sprechen da ja auch relativ deutlich, dass es entsprechend so ist. Wir haben einerseits das ganze Thema Vertrauensfest. Finanzierung geht über Vertrauen und da hilft natürlich eine langjährige Beziehung, Kundenbeziehung. Und da hilft natürlich auch in dieser langjährigen Kundenbeziehung, wenn man das Geschäftsmodell in der Tiefe hat. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt, den wir als Banken, als Hausbanken miteinander. Dann haben wir das ganze Thema rund um die breite Branchenexpertise. Wir haben über 900.000 Kunden jetzt mal für uns gesprochen, was uns natürlich schon auch den Einblick gibt in die Branchen und was in den entsprechenden Branchen passiert und dementsprechend natürlich auch unsere Einschätzungen. Das Thema internationale Expertise, insbesondere für unser Haus, ich glaube, in über 30 Ländern sind wir tätig, was das Thema Finanzierung betrifft. Ich glaube, wenn wir gerade über Lieferketten sprechen, ein immer wichtigeres Thema, diese Breite entsprechend mitzubringen. Wir können alles von der Finanzierungsseite mitbringen, sei es auf der Corporate Finance Seite, sei es auf den klassischen Kreditseiten, sind im Markt und wissen damit natürlich auch, was passiert und haben auch entsprechend die Zugänge zu den ganzen Finanzierungspartnern. Ich würde mal sagen, Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, mit den Förderbanken im engen Austausch zu sein. Dort zu verstehen, was ist eigentlich der Bedarf und dort und ihr Unternehmen auch entsprechend zu beraten, wo geht die Reise hin. Und dann last but not least, und das ist, glaube ich, der Punkt, der jetzt ein unabhängiger Finanzierungsberater vielleicht nicht mitbringen kann, ist ins Risiko gehen, Balance Sheet. Und die Diskussion ist natürlich schon eine andere, wenn ich da weiß entsprechend, was brauche ich an Risikoparametern, was sind die Themen, die Kreditabteilung entsprechend bewegt und abfragen und dahingegen auch den Kunden entsprechend beraten zu können. So, also von daher, ich glaube, das sind klare, schlagende Punkte, die eine Hausbank mit an den Tisch bringen kann. Ich glaube, Corona hat sehr klar gezeigt, wie das ist, insbesondere auch in der Zeit, wo einfach Planungen nicht mehr stattgefunden haben. Ja, also es war überhaupt nicht mehr möglich, im März ja zu sagen, was passiert die nächsten drei Monate? Und ich glaube, da ist es entscheidend, zu wissen, wie schaut man auf das Risiko, wie funktionieren Banken, wie schauen wir selber letztendlich auf die Finanzierung. Das gibt eine ganz andere Tiefe nochmal entsprechend, die man dann in der Beratung mitbringen kann. Und ich glaube, das werden wir genauso nutzen für, oder wird genauso wichtig sein entsprechend für die Themen, die anstehen. Lieferkettenprobleme, ich habe über Internationalität gesprochen und ich glaube, das Thema Transformation der Wirtschaft nachhaltig und digital, massive Finanzierungsvolumen. Ich glaube, da gibt es einiges zu beraten. Aber gut, genau. Das ist sozusagen mal mein kurzer Pitch und jetzt freue ich mich auf dich, Marcel.
Okay, gut. Also hast eine Menge Punkte genannt und das sind, glaube ich, alles ganz gute Punkte, über die man diskutieren kann. Und dann würde ich gerne vielleicht noch so ein bisschen was, wo die Aufgaben und wo die Unterschiede sind in der Herangehensweise drüber reden. Zum einen, die Zahlen sprechen dafür, sagst du, dass die Banken die Berater sind. Könnte man auch anders sehen. Vor 10 Jahren gab es keine Debt Advisor. Wir haben dann als eine der ersten mit dem Thema im Corporate-Bereich angefangen. Mittlerweile versucht der ganze Wettbewerb da reinzukommen. Der Markt wächst. Also insofern gibt es vielleicht auch Zahlen, die dafür sprechen. Ist sicherlich auch ein Vertrauensthema, weil spätestens nach der letzten Finanzkrise, und dann schließe ich immer Anwesende aus, besteht gegenüber vielen Banken ein Vertrauensproblem. Ob zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht diskutieren. Ist halt bei vielen Kunden der Fall. Und dann hast du gesagt, das Geschäftsmodell in der Tiefe versteht. Das trifft für viele Banken sicherlich zu. Aber in unseren Prozessen merken wir sehr deutlich, dass viele nur glauben, es zu verstehen. Und denn viele auch involviert sind in den vielschichtigen Abteilungen der Banken, die es halt nicht verstanden haben. Und eine der Maßgaben, ein Satz, den ich zu jedem CFO am Anfang sage, gehen Sie davon aus, dass kein Banker irgendwas weiß. Weil der Banker, der schon 10 Jahre da ist, der hat schon seit 6 Jahren aufgehört, sich zu trauen, was zu fragen. Insofern erklären wir es lieber alles nochmal von Anfang an. Nützt meistens. Branchenexpertise mache ich einen vollen Haken dran. Das ist sehr hilfreich. Natürlich die Frage, wie man die Branchenexpertise einsetzt. Viele Banken nutzen die halt, um ihren Kunden auch branchenfähig zu beraten, wenn sie halt eine eigene Branchenaufstellung haben. Sehr oft ist es aber so, dass der Firmenkundenbetreuer nicht nach Branchen aufgestellt ist und dementsprechend die Branchenexpertise zwar hat, intern irgendwo im Haus, aber sie meistens für den letzten Punkt, den wir da hatten, die Risikoabwägung genutzt wird. Und da ist die Frage, ist das wirklich ein Punkt, der dem Unternehmen hilft oder ist es ein Unternehmen, der dem Kunden nicht hilft? Weil das Risiko der Bank im Vordergrund stehend ist vielleicht nicht das Argument, wenn es darum geht, für den Kunden Finanzierung zu finden. Und die Banken spielen sicherlich eine der wichtigsten Rollen in der Finanzierung. Das wird auch noch lange Zeit so bleiben. Wir sehen in letzter Zeit natürlich auch viele andere Instrumente und gerade die Banken verkaufen ja auch andere Instrumente. Und dieses Thema Verkauf ist auch etwas. Der Debt Advisor hat ja auch die Aufgabe, mal ganz unabhängig vom Produktkasten der jeweiligen Bank, und da ist eine Bank stark im High Yield Bond, die andere ist stark bei ABS, die nächste ist stark bei Leasing und die übernächste stark im Schuldschein. Und je nachdem, wie stark sie ist, ist unsere Erfahrung und auch die vieler CFOs, dass die Banken denn ihre Stärken in den Vordergrund der Beratung stellen und nicht umgekehrt vorgehen und sagen, was passt zum, wie gesagt, Anwesende ausgenommen. Erlebt man aber öfter. Und was ist die Aufgabe des Debt Advisors da und wo sehe ich da den Unterschied? Der gute Debt Advisor, also es gibt natürlich viele Sorten und deren zu Recht ist die Branche in Teilen sicherlich noch in Verruf, weil viele andere nichts machen, als einfach mal eine Anfrage rauszuschicken und hinterher doch die Arbeit die Banken machen lassen. Aber im Normalfall muss man ja 2 Schritte zurück machen, die Zahlen ordentlich vorbereiten. Das haben viele Unternehmen nicht. Das ist eine große Arbeit bei den Banken, wenn man denn eine Planung hat, die nicht auf dem Jahresabschluss aussitzt, wenn man aufsetzt, ein Reporting hat, was ganz andere KPIs hat. Das erstmal alles zu streamlinen, das hilft schon, da helfen wir, glaube ich, auch mit den Banken und das unterscheidet, glaube ich, auch gut von schlechten Debt Advisern. Dann geht es um die Auswahl der Instrumente, dann geht es um die Auswahl der Finanzierungspartner und da muss man so Sachen, wie du gesagt hast, sicherlich berücksichtigen. Zugang zu Förderbanken, den natürlich viele auch haben, aber der halt wichtig ist, aber gerade auch die Internationalität, weil das ist immer mehr ein Problem von deutschen Kunden, dass sie in der Internationalität nicht ordentlich ihre Bankenlandschaft haben. Und auch da muss man mal schauen, welche Bank passt zu mir, wer kann mir in welcher. Und wenn es dann in die Verhandlungen geht, und da geht es gar nicht um die Konditionen, das kann jeder CFO selber irgendwo regeln und in Vergleich stellen, sondern da geht es wirklich um die Finanzierung, die aus Sicht des Unternehmens am besten passt und nicht die Finanzierung, die aus Risikosicht der Bank am besten passt. Und da ist Wettbewerb abseits der Konditionen, nämlich um die Terms, im Termsheet, ein sehr wichtiger Punkt. Und da ist der neutrale Beobachter und der neutrale Markteinschätzer, der verschiedene Banken auch in verschiedenen Situationen sieht, sicherlich ein bisschen im Vorteil, den er dann weitergeben kann.
Also ich sage immer, wenn es einen erfolgreichen Marktteilnehmer gibt, dann gibt es auch einen Grund. Ja? Und es ist, glaube ich, wenn man sich Beratungsunternehmen anschaut, und das ist wie bei einem Debt Advisor, aber es gibt es ja auch für ganz andere Beratungsunternehmen, ist ja, ich glaube, die Themen sind ja immer wieder die gleichen, wieso ich einen Berater rufe. Das Thema, wenn ich die interne Expertise vielleicht nicht in dem Maße habe, wie ich sie bräuchte oder wie, wenn ich sie stärken möchte. Ja, deshalb sehen wir ja auch Berater häufiger dann auch bei einer kleineren Treasury-Abteilung und weniger beim Großkonzern, der sozusagen die gesamte Palette ja in-house im Treasury schon hat. Das ist das zweite Thema, Arbeit. Ja, also ich verlagere sozusagen Arbeit auch an einen Berater. Du hattest die Themen angesprochen, Finanzplanung etc., wirklich tief einzusteigen, überhaupt mal eine Planung aufzustellen. Und das ist natürlich auch hilfreich in so einem Prozess, keine Frage. Das ist sicherlich auch mal das Thema unabhängige Meinung. Ja. Und ja, es ist dann auch das Thema Preisverhandlung. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch, wenn man sich mal anguckt, wo kommen Berater insbesondere, Debt Advisor insbesondere vor, das ist sehr stark, glaube ich, im LBO-Markt. Auch da zählt eben ganz klar, da wird entsprechend in dem Prozess, wenn ich einen M&A-Prozess etc. schon alles als PI fahre, dann will ich vielleicht nicht unbedingt noch zusätzlich den Debt-Prozess fahren. Ja, das heißt, ich verlagere das entsprechend auch. Und das andere Thema ist im Bereich Strukturierung. Und da kommt ganz klar dieses Thema unabhängige Meinung oder nennen wir es mal ganz anders plastisch, Haftungsfragen. Ja, also habe ich mir einen sozusagen eine weitere Partei reingeholt, die mich dahingehend berät in der Abwägung der Themen, die ich habe. So, und ich glaube, das spiegelt dann auch dieses Bild wieder. Und das Thema Preisverhandlung, ja. Also ich glaube, da ist halt dann ganz klar die Frage, wie weit wird diese Tür offen gelassen? Ja? Also ich glaube, eine reine Diskussion über den Preis ist meistens nie die richtige und ist, glaube ich, auch nicht die zielführende auf die Zeit. Das heißt, und da gibt es ja auch völlig unterschiedliche Herangehensweisen von Debt Advisern, ich glaube nicht, dass die nachhaltig richtige ist, sozusagen Preisdumping zu betreiben.
Stimme ich völlig zu.
Also das ist, so das nehme ich ist, euch auch nicht wahr.
Weise, ja. So bereit, seine Kunden auf den niedrigsten Preis und das zu Lasten der Struktur und der Flexibilität und auch der Konsistenz der Finanzierung, ja, mit dem Cross-Selling-Paket rumläufen, berät, der macht es nicht richtig, bin ich völlig der Meinung. Ich stimme zu, im LBO gibt es überall Berater, aber das ist natürlich sehr stark, um die Finanzinvestoren da besser zu betreuen. Das sind halt wiederkehrende Leute. In der Restrukturierung, glaube ich, ist es in vielen Fällen Notwendigkeit, weil, glaube ich, stärker werden die Diskrepanzen zwischen dem, was ein Unternehmen / Gesellschafter will und das, was die Bank will, nicht auftreten als da. Da die Leute, die Workouter, die ja auch sehr unterschiedliche Qualitäten in den verschiedenen Banken haben, müssen da nur aufs Risiko gucken. Da geht es nicht mehr um Cross-Selling. Da geht es, ja, also vielleicht auch, selten, ja, aber im Prinzip geht es nur um Savings für die Bank, dass man halt kein Geld verliert. Da ist natürlich der Widerspruch sofort da, weil da geht es nicht um unternehmerische Weiterentwicklung. Aber auch im Corporate-Bereich sieht man ja, nehmen die Zahlen dazu. Und das ist, glaube ich, auch, stimmt zu, ist nicht bei den Konzernunternehmen, weil die auch meistens eine Bonität haben und andere Möglichkeiten haben, über Eigenkapitalmärkte und Ähnliches, ihre Bilanz wieder hinzukriegen und dann auch die Debt-Kapitalmärkte anzapfen können. Und die brauchen da wirklich keinen. Aber gerade im gehobenen Mittelstand, gerade jetzt nach so einem schwierigen Jahr 2021 mit den Herausforderungen, die das laufende Jahr da für uns hat, sind viele CFOs plötzlich in einer Situation, die sie vorher nie gesehen haben, wenn deren Hauptjob vorher war, die Banken von der Tür wegzuhalten mit ihren tollen Finanzierungsangeboten und plötzlich klopfen die nicht mehr. Man hat aber was fertig nach mehreren. Tut man gut dran, sich ordentlich vorzubereiten und aufzustellen.
Würde ich gerne vielleicht zum Schluss nochmal, Hauke, an dich eine Frage stellen. Da haben wir schon mal kurz anklingen lassen, aber gibt es nicht aus Sicht der Bank einen Widerspruch zwischen dem eigenen Interesse als Kreditgeber und dem Kundeninteresse? Du sagst ja, ihr seid Teil des Balance Sheet, das verstehe ich, ihr geht mit ins Risiko, aber das macht den unabhängigen Rat ja nicht einfach.
Also ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn wir einen Widerspruch darin hätten im Sinne von und gegenläufige Interessen zum Kunde und Bank, dann sollten wir wahrscheinlich den Kredit nicht machen. Also ich glaube, im Endeffekt werden wir zusammenkommen und haben wir im Endeffekt, wir haben nachher das gleichlaufende Interesse. Wir wollen Geschäftsmodell unterstützen, wir wollen den Kunden dabei unterstützen, entsprechend seine Investitionen tätigen zu können, seine Vision, seine Ziele zu erreichen. Und natürlich schauen wir kreditmateriell drauf, ja, ist ja keine Frage, aber genau das ist ja eine Stärke, die wir mit an den Tisch bringen, dass wir sozusagen, wir bringen ja Prozesssicherheit mit. Also wenn wir sagen, wir werden eine, auf der Basis können wir eine Kreditgenehmigung für uns herbeiführen, dann ist das, glaube ich, ein relativ gutes Gütesiegel dafür, dass wir das Thema dann auch, selbst wenn wir es nicht nur bei uns selber platzieren würden, auch bei weiteren platzieren. Also von daher, ich sehe ehrlich gesagt viel mehr gleichlaufende Interessen, weil das ist, nur so kommt man natürlich auch nachher bei der Kreditentscheidung zusammen. Marcel, ja, schmunzelt.
Kann man
muss ich was dazu sagen? Das ist ja schon klar.
Also, ich nehme nochmal 30 Sekunden. Ja, wollte ich, aber die 30 Sekunden.
Okay, widerstreitende Interessen. Die Bank will was, will mehr verdienen, der Kunde will weniger zahlen. Die Bank will engere Kreditbedingungen, der Kunde will weitere haben. Die Bank will das Mandat alleine haben, der Kunde will den Deal gesichert haben. Wenn die Bank im Underwriting kommt, was natürlich auch wieder kostet, ist ein anderes Thema, aber gerade die Mehrzahl der Banken macht sehr oft um einen Deal, gerade in einer schwierigen Situation gemeinsam. Und da ist es eher kontraproduktiv, wenn eine nach vorne rutscht oder manchmal kontraproduktiv. Und insofern, ich sehe da schon ausreichendes Konfliktpotenzial. Natürlich macht man gemeinsam einen Deal, natürlich ist man Partner, aber along the way gibt es halt einen Kreditvertrag, der meistens dreistellige Seiten hat und da hat der eine die und der andere jene Meinung auf jeder einzelnen Seite und wer das nicht alles alleine beurteilen kann, der kann sich ja mal Hilfe holen. Aber.
So, also ganz übereingekommen sind die Meinungen nicht, das ist gut. Die Punkte waren, glaube ich, auch sehr klar. Nee, will ich überhaupt nicht. Bin damit sehr zufrieden. Hoffe, dass ihr das übertragt auf die nächste These, die da lautet, die Rückführung von Fördermitteln wird die Finanzierungsbereitschaft von Banken in vielen Fällen überfordern. Das würde ich jetzt gerne mal zum Start an dich geben, Mann.
Ja, also ich glaube, da liegen wir nicht so ganz so weit auseinander in diesem Fall. Ich glaube nicht, dass es sie grundsätzlich überfordert. Volumensmäßig werden wir da keine Probleme haben. Das Problem, also das Überfordern gefällt mir nicht, weil das hört sich daran, dass sie nicht könnten. Ich sehe es eher in einem Nicht-Wollen und in einer bewussten Risikoabweichung, Abwehrbewertung der Banken.
Fördermittel sind... Also deswegen heißt es Finanzierungsbereitschaft, ne? Nicht Finanzierungsfähigkeit.
Ja, danke da nochmal für den Hinweis. In der Risikoabwägung sehe ich das so, dass wir auch sehr Fördermittel genommen haben in einem Augenblick, wo die Zahlen schlecht waren. Ganz klar mit einer Perspektive, wo man sagt, in 2 Jahren ist ja alles besser. Aber wenn das jetzt 2020 war, hat man gemerkt, 2021 ist aus der Lieferkettenproblematik und anderen ist es nicht besser geworden. Und 2022 sieht jetzt auch nicht besser aus. Und irgendwann wird die Sache dann fällig. Das heißt, man hat immer noch eine schlechte Bonität und da ist es für Banken nicht so einfach zu sagen, in dieser Bonität erhöhe ich mein Exposure, diesen Einzelbetrag um 90%, wenn ich vorher eine 90%ige Risikoabdeckung hatte und auch noch schön dran verdient habe. Man kann sich ja mal hochrechnen, was da die Margen auf den Anteil wirklich sind. Das wird mir nicht so gefallen und ist auch völlig verständlich, da kann man auch ganz offen als Bank mit den Kunden aus meiner Sicht drüber reden und das tun auch die meisten Banken. Und dann muss man abwägen, was man macht. Ist man fähig, eine anderweitige Art der Refinanzierung zu finden? Muss ich sagen, sehr oft relativ schwierig, weil sonst würden die Banken ja selber was machen. Neue Banken in so einer Situation zu finden, ist auch nicht immer einfach. Und insofern braucht es dann vielleicht auch ein bisschen Hilfe und andere strukturelle Mittel hinterher was zu tun. Also ja, ich stehe hinter der These, die Bereitschaft wird sicherlich sehr gestretched und da würde sicherlich bei dem einen oder anderen Themen wie die öffentlichen Fördermittel nicht fristgerecht refinanzieren.
Also erstens glaube ich, wir haben einen sehr liquiden Bankkreditmarkt. Und wir haben nicht nur einen liquiden Bankkreditmarkt, sondern wir haben auch einen Kapitalmarkt. Also sehr, sehr viel Geld im Moment grundsätzlich im Markt, was Anlagen sind. Wenn ich jetzt noch mal kurz auf die These eingehe, die These nimmt ja erstmal 2 Punkte an. Ja? Das erste Thema, was sie annimmt, ist, dass Fördermittel nicht teilweise durch Fördermittel ersetzt werden. Und die zweite These nimmt so ein bisschen an, dass Fördermittel nur durch Bankkredit ersetzt. Beide Annahmen sind falsch, meines Erachtens. Weil, wenn wir uns die Fördermittelthemen anschauen, wir haben eine massive Transformation vor uns, man muss sich nur mal das Koalitionspapier etc. anschauen. Es ist, glaube ich, relativ klar, dass es auch auf einer Förderungsseite weitere Fördermittel gibt, um sozusagen die Unternehmen auf einer Transformation zu begleiten. Das zweite Thema ist, natürlich wird es einen Kapitalmix geben, aus dem wie Refinanzierung stattfindet. So, aber und Marcel hat es ja angesprochen, ich würde ihm eine kleine andere Note noch geben. Wenn wir mal im März 2020, gehen wir mal kurz gedanklich zurück, was war denn da? Wir waren mitten im Lockdown von jetzt auf gleich. Wir haben uns, jedes Unternehmen hat sich sozusagen sein Geschäftsmodell angeschaut, hat sich seine Planung angeguckt, hat sich die Liquiditätsplanung angeschaut und konnte nur raten, weil wir wussten alle nicht, wir hatten alle noch nie diese Situation eines Lockdowns und wir wussten alle nicht, wie lange der geht. Das heißt, Planung war nicht möglich. Also Planung in Unsicherheit at its best. Ja. Wir hatten einen Kapitalmarkt, der war zu. Wir hatten unheimlich viele, die noch nie einen Kredit genutzt haben, zum ersten Mal einen Kreditantrag schreiben oder zum ersten Mal die Unterlagen zusammensuchen, um Kredit zu beantragen. Und das in einer Zeit, wo von jetzt auf gleich ich teilweise total schnell Liquidität brauche, weil meine Umsätze einfach von 100 auf 0 gegangen sind. Also der perfekte Sturm sozusagen für aus einer Finanzierungsperspektive erstmal. So, wenn wir, auch wenn wir jetzt Lieferkettenprobleme haben mit all seinen Herausforderungen, wenn wir Energiepreissteigerungen haben, wenn wir Rohstoffpreissteigerungen haben, etc. etc., dann ist es kein Vergleich, überhaupt kein Vergleich zum März 2020. Die Fördermittel wurden damals eingeführt, um genau diese Herausforderungen, die ich beschrieben habe, entsprechend schnell zu überqueren. So, jetzt haben wir einen super liquiden Kapitalmarkt. Wir haben, wie gesagt, sehr viel Bereitschaft, Bankkredite zu vergeben. Und ich glaube, es wird den Mix ausmachen. Und wir unterstützen da sehr, sehr gerne in diesem Mix aus Bankkrediten, Fördermittel und Kapitalmarkt. Mir ist da nicht bange. Wie gesagt, wir sind in einer ganz anderen Situation. Ich sage nicht, dass wir keine Herausforderungen haben in der Wirtschaft. Aber wir sind in einer ganz anderen Situation, als es in dem unsicheren Kapitalmarkt-Zusituation im März 20.
Lass mich da einmal noch mal kurz nachfragen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Fördermittel eher ausgeweitet werden. Aus den Gründen, die du genannt hast, die Frage ist, ob das für dieselben Unternehmen gilt. Also meine Rückfrage ist, haben damals tatsächlich ausschließlich die Unternehmen Fördermittel bekommen, die in temporäre Schwierigkeiten durch die Pandemie geraten sind? Oder waren da nicht auch viele Unternehmen dabei, die eher schon eine strategische, vielleicht sogar eine Ertragskrise, die noch sich in den Zahlen genau dokumentiert hatte, geraten waren, die jetzt nicht sich die Frage stellen, kriege ich Fördermittel für digitale oder nachhaltige Projekte, sondern werde ich überleben? Von denen werdet ihr da die Frage gestellt bekommen, finanziert ihr mich weiter?
Oder Herausforderungen hatten diese über jetzt die letzten eineinhalb Jahre dann, wo sie die Zeit nicht genutzt haben, die zu lösen. Nein, ich glaube, das kann man nicht völlig ausschließen. Es ist aber auch nicht so gewesen, dass keine Kreditprüfung stattfindet. Es gab klare Anforderungen einerseits, die wir sowieso im normalen Kreditgeschäft haben als entsprechend Hausbanken und Geschäftsbanken, denen wir auch entsprechend gefolgt sind und wo wir entsprechend unsere üblichen Kreditprüfungen auch gemacht haben. Zudem gab es klare Ausschlusskriterien aus den entsprechenden Förderprogrammen. Ja, also das ganze Thema, ich nenne jetzt nur mal Unternehmen in Schwierigkeiten, was ja ganz klar daran gekoppelt war, wie war die Entwicklung bis zum 31.12.2019. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass dies nicht entsprechend abgeprüft wird. Wie gesagt, ausschließen kann man es nicht. Aber was, glaube ich, schon deutlich überwiegend ist, wenn ich mit Kunden, mit Unternehmen spreche, ist, sehr, sehr viele haben die Zeit wirklich sehr sinnvoll genutzt über die letzten eineinhalb Jahre, um die Kostenstrukturen zu adjustieren beziehungsweise flexibler zu machen und entsprechend auch an die Geschäftsmodelle ranzugehen. Also das Thema Digitalisierung hat definitiv nochmal einen Schub bekommen. Da sind wir schon dort, wo wir generell in der Wirtschaft hin müssen. Ich glaube, da ist immer noch ein Weg vor uns. Aber da ist schon sehr, sehr viel passiert. Also von daher, wie gesagt, völlig ausschließen kann man es nicht. Ist es so dramatisch, wie die Frage vielleicht initiiert? Nein.
Marcel, ich habe dich eben bei meiner Frage nicht eifrig, aber doch zustimmend nicken sehen. Von daher an dich schon nochmal die Frage. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Mezzanin-Programme vor 10 Jahren, diese unseligen Geschichten, wo die Finanzierungsberater da auch mit dem Rufenschaden und die Namenslisten durchgegangen sind und darauf hofften, dass ein Beratungsmandat ist, glaube ich, jetzt in wenigen Fällen passiert. Ist das jetzt wieder so eine Situation?
Sicherlich nicht genau die gleiche Situation, gibt aber schon Parallelen. Also wir haben natürlich auch gedacht, dass da gerade die Unternehmen mit Schwierigkeiten nicht für in Frage kommen. Wurde ja auch formal ausgeschlossen. Gleichwohl haben viele Unternehmen, die auch in Schwierigkeiten waren, hinterher noch öffentliche Mittel gekriegt. Das war ja auch relativ einfach für die Banken, die zu geben, auch wenn das sicherlich nicht auch mit einer Entscheidung verbunden ist, aber mit den hohen Staatsgarantien und den hervorragenden Konditionen ist man da ja ziemlich schnell auf der sicheren Seite gewesen. Und es gibt jetzt die ersten Fälle, wo wirklich noch nicht mal ein gutes Jahr nach der Gewährung hier schon Haircuts bei verbürgten Linien stattgefunden haben. Und das war bei Unternehmen, die hatte ich schon 2008 und 2009 auf meiner Restro-Liste und zwischendurch ging es immer mal auf und ab und waren sie hinterher wieder dabei. Was von den Instrumenten natürlich so ist, wir hatten immer irgendwas, was in der Vergangenheit schwierigen Unternehmen gerade noch einen Ausgang geboten hat. Das war am Anfang die Mezzanin-Finanzierung, das war dann der M-Bond, jetzt war es sicherlich für viele die Staatshilfe. Es gibt auch am Kapitalmarkt da wieder ähnliche Instrumente, wo auch, sag ich mal, andere Risikoaspekte eine Rolle spielen. Ich will aber sagen, dass die Staatshilfen sicherlich zum Teil auch Unternehmen, aber sicherlich nicht in der Breite, aber zum Teil auch Unternehmen zugute gekommen sind, nicht verdient haben. Die sehr viele, muss man ja auch sehen, haben die KfW-Mittel oder sonst was zugesagt bekommen und haben sie überhaupt nicht genutzt. Das sind sehr viele gute Unternehmen, die einfach eine Vorsorge betrieben haben. Das haben die gut gemacht. Hat zwar Geld gekostet, sie am Ende des Tages, die Banken Arbeit gekostet. Da ist man auch wichtig, dass man eine gute Bankverbindung hat, die sowas mitmacht. Ja, und viele haben es gar nicht in Anspruch genommen.
Gut, also die alternativen Finanzierungsinstrumente, die du gerade angesprochen hast, die führen uns eigentlich sehr schön zu unserer dritten und letzten These, die ich auch gerne kurz vorlese. Sie lautet, Kapitalmarkt und Debt Funds 2022 in der gehobenen Mittelstandsfinanzierung ein deutlicher Schritt aus der Nische gelingen. Hauke, fang mal an. Stimmt das oder ist das Quatsch?
Also kurz gesagt, Kapitalmarkt ja, Debt Funds nein. Wie komme ich da drauf? Ich fange mal bei den Debt Funds an. Werden Debt Funds mehr versuchen, mehr und mehr natürlich auch in das Thema Mittelstandsfinanzierung zu kommen, sind ja stark im LBO-Geschäft entsprechend unterwegs. Also werden sie versuchen, diese sozusagen Erweiterung des Geschäftsmodells zu machen? Definitiv ja, weil irgendwo muss diese Unsumme an Geld hin. Ja, es ist unglaublich viel Geld in Debt Funds geflossen. Das heißt, da ist ein Anlagedruck. Es gibt aber ein bisschen Herausforderungen im Gegensatz zum PI-Markt oder zum LBO-Markt, wo ich entsprechend PIs habe, die Debt Funds covern, die Debt Advisor, die ich anspreche, mit denen ich Kontakt halte. Der Unterschied ist, es ist deutlich breiter. Es ist eine deutlich größere Community, weil ich muss ja letztendlich sozusagen das Einzelunternehmen finden. Und die Banken machen das über ihre Kundenbetreuer. Die Debt Funds haben ja gar nicht sozusagen diese Aufstellung, die man hat. Ich glaube, das ist sicherlich eine Herausforderung in dem Ganzen. Die zweite Herausforderung ist sicherlich, dass es ganz andere Ansprechpartner sind. Ja, der Familienunternehmer denkt schon ein bisschen anders über das ein oder andere Kapitalinstrument, als es vielleicht der PI-Fund macht. Und drittens, und ich glaube, das ist das größte Thema dafür, ist einfach eine Return-Frage. Die Returns, die den Investoren versprochen wurden, die liegen quasi 7, 8, 9% auf jeden Fall hoch. Das ist im Mittelstand-Finanzierungsmarkt, gibt es solche Margen gibt es überhaupt nicht. Der Finanzierungsmarkt ist dort auf einem ganz anderen Level. Und deshalb, glaube ich, wird es unheimlich schwierig, dort überhaupt die Returns zu erzielen, die dann entsprechend ja auch den Investoren versprochen wurden. Und deshalb, glaube ich, sind Sondersituationen. Natürlich wird es dann immer wieder Situationen geben, wo es dann eine Debt Fund Lösung gibt. Aber das sind, glaube ich, wirklich absolute Sondersituationen. Kapitalmarkt ist meines Erachtens deutlich anders. Kapitalmarkt braucht immer ein bisschen ruhigeres Fahrwasser. Das haben wir ja gesehen, als März 2020 hatten. Wo es vorwiegend Fördermittel und Bankkredite waren, die entsprechend die Finanzierung sichergestellt haben. Wir haben jetzt eine unglaublich hohe Liquidität im Markt. Wir brauchen sie aber auch. Und wieso? Wenn wir uns mal anschauen, was uns die Transformation der deutschen Wirtschaft in eine nachhaltige Wirtschaft bis 2045 an Investitionsvolumen benötigt und an Finanzierung braucht, dann, also Nehmen wir mal eine Zahl. McKinsey hat 6 Billionen in den Raum geworfen, um klimaneutral bis 2045 zu sein an Investitionen. Das sind ein bisschen über 200 Milliarden jedes Jahr. Das ist 240 Milliarden ungefähr jedes Jahr. Das ist ungefähr 7% des Bruttoinlandsprodukts 2020. Also massive Volumen, die da gestemmt werden. Massive Volumen, die finanziert werden. Und dafür braucht es einen ganz klaren Dreiklang aus Bankkrediten, Fördermitteln und ganz wichtig, dem Kapitalmarkt. Also von daher, ich glaube, es wird absolut zunehmen, dass Kapitalmarktinstrumente eine wichtige Rolle spielen.
Glaube ich auch. Beraten wir auch hin. Auch deswegen, weil Bankenliquidität, auch wenn sie noch vorhanden ist, doch weniger wird. Viele Landesbanken oder mehrere Landesbanken ziehen sich aus gewissen Geschäftsbereichen zurück. Auslandsbanken werden selektiver, kann man überall lesen. Da merken wir schon, dass die Liquidität gerade in bestimmten Branchen, und da will ich nicht nur wieder Auto nennen, aber in bestimmten Branchen enger wird. Da muss man auf den Kapitalmarkt ausweichen. Der Kapitalmarkt hat natürlich auch so seine Anforderungen und ist komplexer und hat eine höhere Transparenz. Und da sehe ich schon ein Feld für die Fonds. Ich stimme aber ein, konditionell denken da viele nicht dran. Aber wenn ich jetzt mal Kapitalmarkt einen High Yield Bond nehme, mit einem Single B oder B- Rating, da bewegen wir uns in der Kategorie 6-7% Zinssatz. Und das sind auch die Zinssätze, wo die Fonds agieren. Das Problem sehe ich da eher im Prozess, weil der Fonds braucht eine Due Diligence, also der braucht eine Markt-Due Diligence, der braucht eine Financial-Due Diligence und das kriegt der Kunde alleine so nicht hin. Und das ist die Frage, ob er sich da beraten lässt oder ob er es alleine macht, weil sicherlich beraten die Banken nicht im Debtfonds. Aber es kann natürlich schon Vorteile haben, nur mit einer Partei. Und das sind ja auch keine die Zeiten, wo die Debtfonds halt als Walcher-Fonds, die das Ding hinter Unternehmen übernehmen, dastehen, die sind ja lang vorbei. Und selbst berufene große deutsche Banken haben ihre eigenen Debtfonds-Arme, die sehr erfolgreich und sehr gut agieren. Und in dem Zuge kann es schon einen Vorteil haben, wenn man 250 Millionen braucht, statt einen Kapitalmarkt, einen High Bond mit einer Partei zu nehmen. Man braucht keinen Prospekt, man hat hinterher keine Öffentlichkeitswirksamkeit und konditionell ist man nicht weit davon weg, je nachdem, was für eine Bonität man ist. Beim Double B ist es natürlich wieder anders. Ja, da ist man deutlich weg von dem. Und ein bisschen erinnert mich das auch so, ich hatte eine ähnliche Diskussion vor 3 Jahren mit einer anderen Großbank zum Thema Debtfonds im PE-Bereich. Und da war auch so, nee, gibt's nicht. Ich glaube, es wird nicht so kommen wie im PE-Bereich, ganz klar, aber mittlerweile ist gerade im Mittelstandsbereich im LBO-Markt 3/4 Debtfonds und die kriegen nicht genug und werden immer mehr. Und gerade mit den großen Volumina, da sind Fonds, die können jetzt alleine schon eine 0,5 Milliarde, eine 0,75 Milliarde machen. Und das, gerade wenn sie dann auch noch ein bisschen das Risiko höher nehmen, als die Banken das können und wollen, ist das durchaus ein Instrument. Ja. Ob in Ergänzung oder Standalone. Insofern glaube ich, wird es mehr werden, aber ich stimme auch mit dem Hauke überein. Es wird kein Riesenschritt aus der Nische sein. Es wird aus meiner Sicht ein gradueller Prozess sein. Guck mal nach Amerika. Amerika im starken, tieferen Non-Investment-Grade-Bereich findet man eigentlich gar keine Banken mehr, die da auch den normalen Mittelstand finanzieren. Da drüben. Entweder hat man den Kapitalmarkt, man ist groß genug dafür, oder darunter hat man die Debtfonds. Und da sehe ich.
Ja. Also Thema Risiko, Hauke, vielleicht darf noch mal eine Frage dazu reinpacken, weil Thema Risiko ist ein gutes Stichwort. Und ich nehme mal deine 240 Milliarden auf, die es jedes Jahr braucht. Das sind ja jetzt Investitionen, die werden nicht sofort ertragswirksam sein. Heißt am Ende, es gibt einen höheren EBIT-Leverage in irgendeiner Form bei den Unternehmen. Ist das nicht so, dass es dafür gerade die Debt Funds braucht oder vielleicht auch spezielle Kapitalmarkt-Nischen, weil die Banken das gar nicht stemmen wollen?
Also ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, dass es Banken nicht stemmen wollen. Also erstens, ich glaube, die Beobachtung ist total richtig, dass natürlich viele Investitionen auch erstmal zur Stärkung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind, beziehungsweise Geschäftserhaltung. Ja? Also, oder sagen wir mal Kostenvermeidung, also Vermeidung von zukünftig höheren CO2-Preisen. Das steigert noch nicht direkt das EBITDA und führt damit natürlich bei einer Investition erstmal zum höheren Leverage. Bin ich komplett dabei. Heißt es aber, dass die Unternehmen automatisch alle in den High-Yield-Bereich rutschen? Definitiv nicht. Ja, also wir kommen ja schon auch in der Breite von sehr gesunden Bilanzen, die entsprechend auch bei einer weiteren Investition nicht im tiefen Subinvestment. Nichtsdestotrotz glaube ich, und deshalb sage ich, ich bin absolut zufrieden, wenn zusätzliches privates Kapital, ob gelistetes Kapital oder in Form von Debt Funds in den Markt kommt, weil, wie beschrieben, wir haben eine Mammutaufgabe vor uns. Und die Finanzierungsformen werden sich teilweise auch einfach verändern. Wir werden deutlich mehr, meines Erachtens, Projektfinanzierungen sehen, weil, wenn man sich mal anschaut, wie werden erneuerbare Energien im Moment finanziert, der Offshore-Park, der Solarpark etc. über Projektfinanzierung. Wieso soll dann die Wasserstoff-Elektrolyseanlage unbedingt anders finanziert? Und man darf nicht vergessen, die Projektfinanzierung hat einen riesen Vorteil. Sie ist ja ein Organisationscharakter. Also wenn drei Unternehmen beispielsweise zusammenarbeiten, ist es natürlich in der Projektfinanzierung entsprechend einfach. So, dafür brauchen wir massives Kapital in dieser Finanzierungsform mit höherem technischen Risiko, weil es macht einen Unterschied. Wie sagt unser erneuerbarer Energien-Spezialist ganz gerne mal, wir alle zusammen können wahrscheinlich mit ein bisschen Anleitung auch bei den Solarpanels mit unserem Werkzeugkasten einen Unterschied machen. Bei der Elektrolyseanlage wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja? Also von daher, das Thema Technikrisiko ist ein ganz anderes. Und dann haben wir auch noch eine ganz andere Finanzierungsform, nämlich wir haben deutlich mehr schnell wachsende Unternehmen, gerne auch mal Asset Light, aber auf jeden Fall mit schnell wachsend relativ EBITDA negativ qua Wachstum. Und auch dort Venture Capital, Venture Debt etc. werden wir massiv weiter Finanzierungsvolumen hier sehen und brauchen. Und von daher, ich glaube, das wäre mal, bevor ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt in den Investment Grade Mittelstandsbereich denken, aus einer Debtfonds-Perspektive, ist die Frage, sind das nicht eigentlich Themen, wo, wie gesagt, auch tatsächlich Kapitalnachfrage mit entsprechendem Yield dann auf Kapitalangebot treffen können.
Grüß dich, Marcel.
Ja, also kann ich eigentlich nichts widersprechen. Ich sehe im Investment-Grade-Bereich, sehe ich die Debtfonds nicht, denke ich mal, stimmen wir auch überein. Wir reden eher über den Crossover und den Non-Investment-Grade. Da glaube ich, werden sie kommen. Insgesamt im Investment Grade, glaube ich, ist einfach bei der Anlage Druck, den Hauke schon mehrfach geschildert hat, gibt es da überhaupt keine Probleme. Das ist ja auch, wo die Banken gerne große Tickets nehmen. Also im Investment Grade gibt es überhaupt kein Thema. Hunderte Millionen können da große Banken nehmen, tun sie dann auch gerne, weil irgendwas müssen sie auch machen, wenn sie in Teilbereichen nicht wollen. Da gibt es ein Feld, wo sie tätig sind und waren immer und sein werden und auch im internationalen Vergleich tätig sind. Schwieriger wird es für Unternehmen, die sich noch in der Ertragskrise befinden, aus welcher Historie die jetzt auch resultiert, auch wenn sie eigentlich nur Covid-bedingt ist, nach 3 Jahren. Oder im dritten Jahr Covid, ja.
Also ich nehme mal mit, gebraucht werden alle Finanzierungspartner, sind vielleicht noch nicht alle da sortiert, wo sie wirklich benötigt werden. Das hat Freude gemacht. Vielen Dank, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen länger gebraucht, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Aber es war einfach sehr schön, mal wieder auch einen konstruktiven Austausch von Positionen. Das war ja leider nicht allzu oft. Von daher vielen Dank an dich nochmal, Hauke, für die Gastgeberschaft. Vielen Dank an euch beide, aber natürlich auch für eure spannenden Gedanken.
Auch wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben, immer großer Spaß. Vielen Dank.
Alles absolut. Also ich denke, wir finden ja auch immer wieder zusammen. Von daher freut mich sehr.
Super. Das ist auch eure Aufgabe. Ich darf, glaube ich, sagen, dass ihr auch für Rückfragen und Kommentare zur Verfügung steht. Ich darf natürlich Ihnen dort draußen auch ganz herzlichen Dank sagen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Erlauben Sie mir zum Schluss noch einen Hinweis. Das Jahr ist noch jung, aber das Deal-Sourcing ist geplant. Nur 13 Oberursel im schönen Taunus richtig vernetzt. Ja, bis dahin werden Sie noch viel von uns hören und sehen. Da bin ich sicher, hoffentlich ja auch bald wieder persönlich. Wir bleiben wie immer für Sie am Ball. Alles Gute und bis bald.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.